Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und einen vollen Saal zu haben. Es ist gewaltig. Ich glaube, das letzte Mal, als ich vor so vielen Leuten gepredigt habe, das war im letzten Home Assignment vor etwa 4 Jahren oder so. In Japan sind die Gemeinden einiges kleiner. Also die Gemeinde, unsere eigene Gemeinde war etwa 30 Leute und das war eine mittelgroße Gemeinde. Und dann ging es runter bis auf ein Personengemeinde. Ja, ich erlaube mir, euch heute zu duzen. Wir kennen uns nicht, aber wenn ich euch duze, ist ein großgeschriebenes D am Anfang. Der Benny hat gesagt, ich darf heute hier sein, weil Familie Keller diesen Sommer zurückkommt aus Thailand. Und ich möchte euch danken für die Einladung, für die Gelegenheit hier zu sein. Ich bringe euch ganz liebe Grüße aus dem Büro in Uster und auch von Keller selber. Wir hatten gestern noch einen Anlass, da habe ich mit dem Stefan direkt geskypt oder gezoomt, wie man heute sagt. Und er sendet euch ganz liebe Grüße. Und sie freuen sich, im Sommer hierher zu kommen und dann euch wirklich persönlich wieder zu sehen und mit euch Zeit zu verbringen. Ja, wie bereitet man sich an Gemeinde darauf vor, wenn Missionare aus dem Ausland zurückkommen? Kellers waren ja 18, 19 Jahre in Thailand. Und nach so einer langen Zeit zurückzukommen, ist nicht ganz einfach. Es ist eine Herausforderung. Oh, da. Es ist eine Herausforderung, weil gewisse Sachen ändern sich nicht. Die Berge sind immer noch dieselben. Die Ortsnamen, nehme ich an, haben sich auch nicht groß verändert. Die Familie, die Geschwister, die Enkel und Neffen, noch keine Enkel. Die Neffen und Nichten sind immer noch dieselben. Aber einige Sachen haben sich verändert. In 18 Jahren verändern sich Freundschaften. Die einen von euch kennen sie vielleicht gar nicht so gut, weil ihr seither neu zur Gemeinde zugestoßen seid. Die Gesellschaft hat sich verändert. Man geht heute anders miteinander um als auch vor 20 Jahren. Vielleicht hat sich auch die Sprache geändert. Als wir zurückkamen, war ich schockiert, was für Wörter unsere Kinder gleich nach wenigen Tagen aus der Schule mit nach Hause brachten, weil wir als damals nicht so gesprochen haben. Aber die 18 Jahre von Kellers, das ist nicht sehr viel, wenn man es vergleicht mit dem Volk Israel. Die waren 470 Jahre nicht mehr zu Hause. 470 Jahre haben sie in Ägypten gelebt, also 430 davon. 40 Jahre waren sie dann noch unterwegs in der Wüste, einige extra Runden gedreht. Und jetzt kommen sie zurück in das verheißene Land, das Gott ihnen versprochen hat. In das Land der Milch und des Honigs, wie es heißt. Und ich glaube, wir können da von dem Volk einiges lernen. Für uns persönlich, aber jetzt auch im Hinblick auf den Sommer, wenn Familie Keller am 1. Juli, glaube ich, zurückkommt. Den Predigttext, den ich heute ausgewählt habe, handelt von der Überquerung oder ich sage jetzt mal Durchquerung des Jordan aus Josua 4, Verse 1 bis 7. Eigentlich hätte ich gerne das ganze Kapitel 3 und das ganze Kapitel 4 genommen, aber dann wäre die Predigtlesung so lange wie die Predigt selber und das wollte ich euch noch ersparen. Deshalb einfach diese 7 Verse hier und dann die übrigen Verse könnt ihr dann bei Gelegenheit selber noch nachlesen. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig durch den Jordan gezogen war, da sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, einen Mann für jeden Stamm, und gebietet ihnen Folgendes: Hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, 12 Steine auf. Bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er aus den Söhnen in Israels eingesetzt hatte, je einen Mann für jeden Stamm. Und Josua sagte zu ihnen, geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und hebt euch jeder einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israels. Damit dies ein Zeichen in eurer Mitte sei, wenn eure Kinder künftig fragen, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr ihnen sagen, das Wasser des Jordan wurde vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten. Bei ihrem Durchzug durch den Jordan wurde das Wasser des Jordan abgeschnitten. Und diese Steine sollen den Söhnen Israels für alle Zeiten zur Erinnerung dienen. Das Volk Israel, es war 40 Jahre in der Wüste und sie waren ja schon mal an dieser Stelle. Sie waren schon mal da, kurz vor dem Jordan und haben dann die Kundschafter ausgesandt ins Land. Der Josua, der Kaleb und noch 10 andere sollten da ins Land gehen und schauen, wie es ist. Und die kommen da zurück, voll beladen mit riesigen Trauben und sagen, hey, das ist ein Land, ein gewaltiges Land, ein fruchtbares Land. Aber es hat auch große Riesen da und starke Völker und Städte. Und dann haben die Menschen Angst und sagen, nein, wir wollen wieder lieber zurück nach Ägypten, als hier umzukommen. Und dann wird Gott zornig und sagt, okay, dann seid ihr jetzt halt 40 Jahre lang Nomaden, zieht durch diese Wüste und dann schauen wir weiter. Und nun sind sie wieder da, am Jordan, bereit, um überzusetzen. Und Gott gibt Josua ziemlich genaue Anweisungen, wie es geschehen soll. Und das lesen wir in Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Da steht, da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan und er und alle Söhne Israels. Dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein, ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Für das Volk Israel ein gewaltiger Moment. Sie kommen zum Jordan und sie sehen auf der anderen Seite des Ufers, sehen sie das verheißene Land. Sie sehen, ich weiß nicht, grüne Matten oder so. Aber auf alle Fälle schöner als die Wüste, die sie im Rücken haben. Und sie freuen sich sicher auch darauf, endlich in das verheißene Land einzuziehen. Ich glaube, wir alle haben in unserem Leben so Momente, wo wir Flüsse durchqueren, wo wir Übergänge haben. Das kann sein, weil wir die Schule wechseln oder eine neue Arbeitsstelle beginnen oder wir heiraten. Oder das erste Kind kommt auf die Welt. Für uns war, wie bereits gesagt, letztes Jahr im Oktober sein Übergang, nach 10 Jahren Japan wieder zurück in die Schweiz zu kommen. Oder für Kellers in diesem Sommer aus Thailand, aus 20 Jahren beinahe Arbeit in Bangkok, zurück in die Heimat. Aber es gibt auch solche Übergänge im traurigen Sinn, Wüstenzeiten, Momente, wo wir nicht so recht wissen, wie das Land auf der anderen Seite aussieht. Aber wir merken, da bewegt sich etwas, da verändert sich etwas bei uns. Und ich glaube, wir können und sollen solche Wechsel nicht vermeiden. Manchmal ist das Gras auf der anderen Seite des Zauns tatsächlich grüner als das Gras, wo wir draufstehen. Und vielleicht ist es auf der anderen Seite des Flusses Nicht gerade das Land von Milch und Honig, aber es ist ein Schritt vorwärts. Jetzt aber, ich denke, bei solchen Übergängen in unserem Leben ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Erwartungen kennen und dass wir realisieren, was kommt da auf mich zu? Was erwartet mich? Wenn wir die Fahrzeugprüfung machen, den Führerschein machen, dann lernen wir die Verkehrszeichen auswendig und wir lernen nicht, wie eine Buche wächst oder wie die mikrobiologische Struktur unseres Körpers aussieht. Das nützt uns bei einer Fahrprüfung nicht. Deshalb müssen wir wissen, was ist da drüben. Das Volk Israel hat sich vorbereitet. Sie wussten, da drüben kommt eine große Stadt namens Jericho und die müssen wir einnehmen. Und deshalb sagt der Gott ganz klar, schickt die Armee voraus, die sollen da einen Brückenkopf errichten. Und wir lesen dann später im Josua, wie die Stadt dann eingenommen wird auf wunderhafte Art und Weise. Vielleicht eine kleine Notiz am Rande. Als Israel das erste Mal an dieser Stelle war, da sagten sie, wir wollen wieder zurück. Gott wurde zornig und sagt sie, okay Gott, aber wir wollen dir doch vertrauen. Wir machen das. Und dann heißt es im 4. Mose 14, können wir das nachlesen. Das Volk zieht dann aus in das verheißene Land, in die Schlacht. Aber die Bundeslade und Mose und Josua blieben zurück. Und das Volk wurde vernichtend geschlagen. Wenn wir in das verheißene Land einziehen wollen oder solche Übergänge haben, dann ist es wichtig, dass wir wissen, was uns erwartet. Dass wir Leute haben, Kundschafter, die vorausgehen. Ich habe es bereits erwähnt, wir hatten gute Freunde, die haben für uns Wohnungen angeschaut. Wir haben hunderte Fotos studiert von Wohnungen und uns überlegt, wie könnte man die Möbel einrichten. Wir hatten Leute, die haben uns Hinweise gegeben, wie es mit den Versicherungen ausschaut, mit der Krankenkasse. Weil wenn man da lange im Ausland ist, das ändert sich alles. Oder was ist im Moment aktuell, wenn es darum geht, ein neues Smartphone zu haben? Was gibt es da für Anbieter? Was ist neu? Welche Anbieter sind nicht mehr so gut? So ganz praktische Sachen, die uns Leute erklärt haben, die uns Leute weitergegeben haben und die uns geholfen haben, uns schnell da reinzufinden und bereit zu werden für den Alltag. Es ist noch ganz spannend in der Stelle, die ich erwähnt habe, im Bibeltext, da geht es um die 12 Steine. Und es steht ganz klar, es sollen 12 Steine sein, weil es waren 12 Männer aus jedem Stamm. Und dann im ersten Vers heißt es, das ganze Volk zieht darüber auf die andere Seite. Es ist etwas, was sie gemeinsam machen. Und wenn wir so Lebensschritte machen, dann sollen wir das gemeinsam machen, miteinander. Füreinander da sein, einander unterstützen, miteinander unterwegs sein. Wir haben es gesagt, beim letzten Anlauf sind sie gescheitert. Das Volk Israel, nun soll es besser gehen. Und Gott gibt da sehr genaue Anweisungen, wie es geht. Die Priester sollen die Bundeslade, das ist ja die Kiste mit den Griffen dran. Und die Bundeslade ist so gewissermaßen der Sitz Gottes. Also dort, wo die Bundeslade ist, in dem Zelt, da ist Gott präsent. Und die Priester sollen mit der Bundeslade da vorausgehen. Und das Volk Israel soll in 2000 Ellen Abstand, das ist rund ein Kilometer Abstand, folgen. Die Kämpfer sind die Ersten, die dann kommen, dann die anderen und dann gibt es die Anweisung, da die 12 Steine aus dem Fluss mitzunehmen. Und dieses Mal befolgt das Volk die Anweisungen genau. Es folgt der Anleitung Gottes und tatsächlich die Priester kommen da an den Fluss und es heißt so schön, sobald sie da die Füße das Wasser berühren, stoppt der Fluss. Obwohl Hochwasser, Erntezeit, Hochwasser war und der Fluss enorm viel Wasser füllte, hat der Fluss gestoppt. Und die Priester gehen dann vor, bis in die Mitte des Flusses mit der Bundeslade, bleiben da stehen. Und während sie da stehen, kommt das Volk, zieht an ihnen vorbei, trockenen Fußes, ans andere Ufer. Und nachdem alle drüben sind und die Steine da geschultert wurden, gehen auch die Priester rüber und hinter ihnen kommt der Fluss wieder in ganzer Stärke. Was ist das Zentrum der Überquerung? Was ist in der Mitte? Es ist die Bundeslade. Es ist Gott, der im Zentrum ist. Wenn wir Übergänge in unserem Leben haben, was soll im Zentrum sein? Gott. Und jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wie können wir dann Gott in das Zentrum reinstellen? Wie funktioniert das? Und da muss ich euch leider sagen, das geht nicht. Wir können das nicht machen. Gott macht das. Aber wir können bereit sein und beten. Und dann wirkt Gott im Zentrum. Ich bin sicher, Familie Keller, als sie sich überlegt haben, ja, unser Ältester, es ist 16 Jahre alt, der Noah, wie soll es weitergehen? Und haben sich überlegt, ja, eine Ausbildung auf Deutsch wäre vielleicht noch ganz gut, damit er später dann auch im deutschsprachigen Raum leben kann. Und ich nehme an, sie haben auch viel gebetet. Sie haben viel sich gefragt, mit Freunden darüber gesprochen. Ja, wann ist der richtige Zeitpunkt für uns, als Familie weiterzuziehen oder eben zurückzukommen? Wie können wir Gott ins Zentrum unserer Überquerungen stellen? Ich möchte euch da drei Punkte weitergeben. Das eine haben wir bereits erwähnt, sicher das Gebet. Beten. Gott anflehen. Gott sagen, hey Gott, ich habe morgen diese Prüfung. Oder morgen ist meine Vaterzeit zu Ende und ich muss wieder arbeiten. Bitte hilf mir. Unterstütze mich. Um Kraft beten. Für Weisheit. Gott sagt, wenn jemand nicht weiß, wie es weitergeht, soll er beten und Gott schenkt Weisheit und unterstützt uns. Mein zweites Kind, der Florin, der hat einen schweren Herzfehler. Und wir haben das bereits vor Geburt, haben wir das bei der Untersuchung festgestellt und dann mussten wir uns entscheiden, sollen Florin in Japan auf die Welt kommen oder in der Schweiz? Und wir haben da gebetet, haben gesagt, Gott, wir wollen dir vertrauen, dass du es richtig machst, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Aber die Entscheidung mussten wir dann schlussendlich selber treffen. Wir haben uns entschieden, in die Schweiz zurückzukommen. Für die Geburt waren dann 1,5 Jahre in der Schweiz, bevor wir wieder ausreisen konnten. Das Gebet ist eine gewaltige Kraft, die uns zur Verfügung steht. Dann aber auch Gott vertrauen. Jesus vertrauen. Ich weiß nicht, wie sich die Priester gefühlt haben, aber wenn man da, wenn ich mir vorstelle, man trägt so ein Ding auf den Schultern, kommt da zum Rhein und hofft dann, dass der Rhein nicht mehr weiterfließt. Also ich wäre mir wahrscheinlich ziemlich mulmig vorgekommen. Aber die Priester haben vertraut auf die Zusagen von Gott, dass das Wasser stoppen wird. Und so ist es ja auch geschehen. Genauso können wir Jesus vertrauen. Wir können unser Leben ihm anvertrauen und sagen, Herr Jesus, ich weiß, ich will daran glauben, dass du der Sohn Gottes bist, dass du mich liebst, dass du mich geschaffen hast und dass du mir meine Sünden vergibst. Apropos Sündenvergebung, was hat das Volk gemacht, bevor sie durch den Jordan gezogen sind? Sie haben sich gereinigt, heißt es. Sie haben sich nicht unbedingt gewaschen, sondern sie haben sich gereinigt im geistigen Sinne. Sie haben ihre Sünden bekannt, haben ihre Fehler vor Gott eingestanden und haben gesagt, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe. Und genauso sind auch wir herausgefordert, ein heiliges Volk zu sein, an Gott zu glauben und unsere Sünden zu bekennen. All die Sachen, die unsere direkte Leitung zu Gott verstopfen, die Sachen ausräumen, damit der Draht zu Gott wieder frei ist. Als dritter Punkt, denke ich, müssen wir die Bibel kennen. Die Bibel, das Buch, das ist das Wort Gottes, und da drin steht, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat. Wie Gott sich das Zusammenleben der Menschen untereinander und der Menschen mit Gott funktionieren soll. Der Josua, wenn man in Josua 1 nachliest, sagt Gott ganz klar, Josua 1, Vers 8, das Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was drin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und ich denke, was für Josua damals gegolten hat, gilt genauso sehr für uns heute. Gott ins Zentrum zu stellen. Und dann passiert Gewaltiges. Letztes Jahr, Corona hat gerade begonnen und wir wussten, wir werden Ende Jahr in die Schweiz zurückkommen, haben uns gesagt, okay, jetzt möchten wir noch einmal Japan erleben. Japan sehen, wir haben da große Ferien geplant, haben Geld geschenkt gekriegt und wollten dann nach Kyushu. Und Kyushu ist die südlichste Insel von Japan. Und wir waren noch nie da. Haben das geplant und dann kam Corona und plötzlich mussten wir unsere Ferien absagen. Und wir wussten, wir müssen irgendwie Ferien haben, weil sonst wir laufen auf dem Zahnfleisch. Und dann sind wir am ersten Tag, nachdem der Lockdown aufgehoben wurde, sind wir dann geflogen, haben einen Camper gemietet, hatten zwei wunderbare Wochen in Kyushu. Und als wir dann zurückkamen, eine Woche später hatten sie Regenfälle, große Überschwemmungen, es kamen mehrere Leute ums Leben, genau in dem Gebiet, wo wir auch waren. Gott hat genau ein kleines Fenster aufgetan für unsere Ferien, weil er wusste, die Familie Fiegelister, die braucht diese Ferien, die braucht diese Erholung, dieses auch Abschied nehmen von Japan. Und dann kommt diese Sache mit den 12 Steinen. Wenn wir jetzt zurück zum Bibeltext gehen, Gott fordert Josua auf, nimm 12 Männer, die sollen die Steine aus dem Flussbett nehmen und am Ufer aufschichten. Und es soll eine Erinnerung für die Söhne sein. Und ich muss gestehen, bisher habe ich diese Stelle oft überlesen, habe nicht viel gesagt. Aber jetzt habe ich sie mal genauer angeschaut und habe gesehen, da steckt so viel Weisheit drin. Und zwar, der Mensch, wir sind gesegnet. Mit einem Hirn, wir können uns Sachen merken und wir können auch Sachen vergessen. Und manchmal ist es gut, wenn wir Sachen vergessen. Wenn wir Sachen loslassen können. Aber leider vergessen wir auch manchmal das Gute, was uns passiert ist. Wer von euch hat schon mal den Hochzeitstag vergessen? Und da habe ich extra einen Ring am Finger, damit ich den nicht vergesse. Und dann plötzlich merke ich, auch heute wäre der 16. Oktober. Da war doch was. Aber Gott kennt uns. Er kennt uns ganz genau. Und deshalb sagt er dem Volk, nehmt diese Steine, tragt sie raus und schichtet sie auf, damit ihr nicht vergesst, was da Gewaltiges geschehen ist. Der Regenbogen. Weshalb haben wir einen Regenbogen? Gott sagt, damit ihr nicht vergesst, als ich einen Bund mit euch geschlossen habe. Und ich glaube, wir alle haben in unserem Leben so Geschichten, was wir erlebt haben, wie Gott gewirkt hat bei uns. Und diese Geschichten sollen wir nicht vergessen. Wir können aber nicht 10 Eheringe tragen. Wir können nicht 10 Ringe haben, wir können nicht Steine aus dem Fluss nehmen und bei uns im Garten aufschichten, irgendwann ist der Garten voll. Deshalb habe ich das Gefühl, diese Geschichten, was Gott mit uns gemacht hat, was wir erlebt haben mit ihm, wie er treu war, die müssen wir erzählen. Müssen wir anderen Leuten erzählen. Es soll eine Ermutigung sein für die anderen Leute. Sie sollen mit uns mitleben. Nicht, weil wir etwas Besonderes sind oder weil wir besonders heilig wären, sondern weil Gott etwas Besonderes ist und wir ihm die Ehre geben können. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Und da waren wir in der Gemeindebau tätig, in einer Ortschaft, hatte 50.000 Einwohner. Ich weiß gar nicht, wie ist das wirklich? Dornbirn hat auch etwa 50.000. Oh ja, passt. Auf alle Fälle war ich da und dann wurde ich dem Bürgermeister vorgestellt. Und habe da gesagt, hallo, ich bin der neue Missionar da in der Gemeinde. Und der Bürgermeister sagte, hallo, unterrichtest du Englisch? Habe gesagt, ja, ich kann nur Englisch unterrichten, aber eigentlich Deutsch wäre mir naheliegender. Und da meinte der Bürgermeister, okay, wenn du Deutsch unterrichtest, dann komme ich auch. Ich dachte, okay, ja, er ist ein freundlicher Mensch, aber er ist so beschäftigt, er macht das nicht. Ich habe dann Deutschklassen begonnen, habe ihm eine Einladung geschickt und da rief er mich an, hey, ich komme. Und das ist mein Claim to Fame. Ich habe den Bürgermeister einer 50.000-Personen-Stadt unterrichtet, im Deutsch. Keine Ahnung, was er jetzt davon noch weiß. Aber es war gewaltig, als etwas, was ich nicht selber hätte machen können, sondern als etwas, was Gott gewirkt hat. Und durch diese Beziehung, die ich mit ihm hatte, waren mir die Türen offen für vieles anderes. Ich konnte in Schulen gehen und in Schulen für meine Deutschklassen Werbung machen. Ich wurde eingeladen, vor der Gemeinde, also vor der politischen Gemeinde, einen Vortrag zu halten über die Schweiz und wie die Schweiz funktioniert, wie die Schweiz ist. Wir hatten ein Barbecue, ein Grillfest. In Japan gibt es normale Grillfeste und dann gibt es Kaiyaki, das, wenn man Meeresgetier grilliert. Also Tintenfisch und normaler Fisch und Jakobsmuscheln. Auf alle Fälle haben wir also diese Grillparty gemacht und haben wir den Bürgermeister eingeladen und mitten in der Party, Tag darauf, hat er einen Sack voll feiner, rohen Fisch mitgebracht und hat gesagt, hey, komm, wir machen eine Party zusammen. Wir pflegen Gemeinschaft miteinander. Ist nicht gewaltig, wie Gott wirkt? Was Gott da macht? Diese Geschichten sollen wir einander erzählen, damit wir Christen nicht vergessen, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ein Gott, der mit uns unterwegs ist. Und ich bin sicher, wenn Familie Keller zurückkommt, die werden bis hierhin gefüllt sein mit Geschichten. Die haben so viel erlebt. Sehr viel Schönes, vielleicht auch ein bisschen weniger Schönes. Und diese Geschichten, die müssen raus. Die müssen erzählt werden. Und ich habe es erwähnt, wir konnten nicht viel erzählen, als wir zurückkamen, weil viele unserer Freundestreffen wurden abgesagt oder wir konnten nur noch 5 Personen treffen. Wenn man 3 Kinder hat, wird das immer schwerer, sich dann mit anderen Leuten zu treffen. Aber nutzt die Gelegenheit, ladet Familie Keller ein, in die Jugendgruppe, zu euch zu Hause, hier in der Gemeinde, lasst sie erzählen. Erzählen tut gut, es ist Verarbeitung, es ist gemeinsam Gott die Ehre geben. Wir haben es bereits erwähnt, die Seele braucht Zeit. Auch wenn Familie Keller körperlich da ist, die Seele wird immer noch irgendwo zwischendrin hängen. Und deshalb, lasst sie erzählen. Lasst sie ihre Geschichten weitergeben und lobt mit ihnen zusammen Gott, was Gott getan hat. Und bis sie dann wirklich angekommen sind, wird einige Zeit vergehen. Ich merke es immer noch, wenn ich mit jemandem spreche, dann sage ich immer ja zwischendurch. Und die Leute empfinden das vielleicht komisch, denken, komisch, weshalb sagt er immer ja. Aber in Japan macht man das, damit das Gegenüber weiß, man hört immer noch zu. In der Schweiz oder in Österreich weiß ich nicht, in der Schweiz geht man davon aus, dass der andere zuhört, zumindest mit einem Ohr. In Japan braucht es diese Rückmeldung. Oder ich war letztens in der Apotheke und da haben die mir Medikamente für Florin gegeben, am Schluss habe ich mich verbeugt. Und die haben mich angeschaut. Ja, die Seele braucht immer ein bisschen länger. Und ihr müsst der Seele diese Zeit auch geben. Zum Abschluss möchte ich euch noch diese Fragen weitergeben. Sie stehen auch auf dem Flyer drauf. Was sind aktuell die Flüsse in meinem Leben, in eurem Leben? Wo geht's durch? Was sind für wichtige Abschnitte oder Übergänge stehen an? Oder bin ich mittendrin? Und dann, ist Gott in der Mitte? Oder ist Gott ein Zuschauer von der Seite, dem ich da nicht richtig Platz einräume? Und wie kann ich Gott die Ehre geben für das, was er gemacht hat? Und dann auch noch ganz praktisch, wenn Familie Keller zurückkommt, was kann ich machen? Uns hat jemand Abendessen vorbeigebracht. Wunderbar. Weil, wenn man lange im Ausland war, weiß man nicht mehr so recht, wie man kocht. Man weiß schon, wie man kocht. Aber die Zutaten haben sich verändert. Ich weiß noch, als wir dann nach Japan kamen, da sind wir voller Enthusiasmus in den Laden gegangen und wurden erstmal erschlagen. Es sah alles ganz anders aus. Die hatten meine Produkte nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir so, wir kaufen uns ein japanisches Kochbuch, damit wir wissen, was was im Supermarkt hat, wie man es wirklich gebraucht. Und dann hatten wir das Kochbuch auf Englisch und gingen mit dem Kochbuch in den Laden. Das war alles japanisch angeschrieben. Und so geht es uns vielleicht auch bei der Rückkehr. Wenn wir jetzt einkaufen gehen und den Rest haben wir uns daran gewöhnt. Aber da geht man einkaufen und der Florin, der meint dann, Papa, bring ein bisschen Nori mit nach Hause. Nori, das ist Seegras. Und da sagt sich, ja, mal schauen, ob es das gibt. Keine Ahnung. Aber wir gewöhnen uns daran, dort wo wir sind, das zu nutzen. Und wenn wir irgendwo anders sind, dann müssen wir uns sehr viel umgewöhnen. Bei euren letzten Ferien, ich weiß nicht, wo ihr in den Ferien wart, vielleicht noch vor Corona, weit weg irgendwo, wo es ganz anders ist, muss man sich zuerst daran gewöhnen, wie das Essen dort ist. Gut, wir wollen mit Gott im Zentrum vorwärts ziehen. Und der Benjamin hat mir gesagt, dass ihr ein Lied habt, das ihr regelmäßig singt. Es heißt Unaufhaltsam. Und ich finde es ein gewaltiges Lied. Unaufhaltsam vorwärts gehen. Nicht einmal reißende Flüsse können uns aufhalten, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ich bete noch kurz und dann könnt ihr... Ja, Jesus, Vater im Himmel, Du bist ein gewaltiger Gott. Du liebst uns. Und du hast einen Weg mit uns, den du gehen möchtest. Herr, dafür wollen wir dich loben und preisen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns jeden Tag immer wieder neu aufzeigst, wo es durchgehen soll. Dass gerade in Momenten, bei denen wir Flüsse durchqueren müssen, Hürden nehmen müssen oder ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dass wir in solchen Momenten dich ins Zentrum stellen können. Dass du der bist, der uns vorausgeht, der im Fluss stehen bleibt und uns Sicherheit gibt und uns da rüberbringst auf die andere Seite. Herr, wir bitten dich, dass wir dir die Ehre geben können für das, was wir erleben. Dass wir die Steine mitnehmen können, uns daran erinnern, wie du uns geholfen hast und dass uns das Zuversicht gibt und Kraft gibt, wenn wir das nächste Mal vor einem Hindernis stehen. Herr, wir möchten dich jetzt auch ganz praktisch bitten für den Stefan und die Brigitte. Bitte hilf du ihnen jetzt in den letzten Vorbereitungen, knapp 2 Monate vor der Rückkehr, dass sie sich getragen wissen in deinen Händen. Dass sie wissen dürfen, du begleitest sie und dass hier eine Gemeinde auf sie wartet und sich freut, sie wieder willkommen zu heißen und ihre Geschichte hier weitergeschrieben werden kann. Herr, wir legen uns alle in deine Hände und bitten dich um deinen Segen. Amen.